SWR 2 Leben.
April 1937. Mein geliebtes Muckchen. Nun sind wir wieder auf die schriftliche Unterhaltung und Zusammenzusein angewiesen. Und dass ich darüber sehr glücklich bin, kann ich nicht behaupten. Aber ich will nicht klagen und stöhnen.
Brief aus Hamburg im Jahre 1937. Die 82-jährige Anna Hess schreibt an ihre Tochter Martha, Kosename Muckchen. Die Tochter ist auf dem Weg zurück nach Buenos Aires, wohin sie 1937 mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ausgewandert ist.
In Gedanken begleite ich dich mit der langen, langen Fahrt. Und noch nie habe ich die Berichte über Schifffahrt mit solchem Eifer und Interesse verfolgt.
Es ist einer von rund 160 Briefen, die Anna Hess in den Jahren bis 1943 schreiben und per Schiffspost verschicken wird. Der letzte erreicht die Familie in Argentinien 1946, 3 Jahre nach dem Tod von Anna Hess in Theresienstadt. Madeleine Linden hat die Briefe ihrer Urgroßmutter Anna Hess von ihrem Vater geerbt.
Also ich bin die Tochter von Egbert und Hanna Meyer. Egbert war der Enkel von Anna Hess. Ich bin in Montevideo geboren und Argentinien aufgewachsen. Dann kam ich in die Schweiz zum Studieren und nach Belgien. Und irgendwie war die Familiengeschichte Hamburg, mein Hamburg, wie immer gesprochen wurde, sehr präsent in meinem Leben. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo ich wissen wollte, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her? Und ich bekam dann die Gelegenheit, 1984 nach Hamburg zu gehen. Und das habe ich getan.
Das Schicksal der Anna Hess ist eines von 6 Millionen ermordeter europäischer Juden. Mit den Tätern hatte sich Dr. Astrid Gehrig vielfach beschäftigt, mit den Opfern bisher noch nicht. Über eine Bekannte kam der Kontakt zu Madeleine Linden und ihrem Familienarchiv zustande.
Das ist die Originalstimme einer einfachen alten Frau, die ihren Alltag beschreibt, in einer Extremsituation, nämlich in einer Verfolgungssituation im Dritten Reich. Das sind Zufallsfunde. Das heißt, es schlummert in irgendeiner stillen Kammer im Keller in Kartons und wartet auf die Hebung, wie man so einen Schatz hebt. Das sind glückliche Zufälle für Historiker, wenn sie sowas finden.
21. Juli 1937. Mein geliebtes Muckchen. Heute habe ich dir endlich einmal mehrere Briefe zu beantworten, die ich nach langem Sehnen und großer Freude erhielt. Im Geiste lebe ich doch beständig mit euch, und es interessiert mich alles, was du mir schreibst. Von mir ist heute nicht so viel zu berichten, außer dass ich an Ischias leide und die Beine daher ziehen. Besonders habe ich nichts erlebt, außer dass ich Donnerstagnachmittag erst Tante Martha besucht habe und dann bei Ernst und Vera zum Abendessen war.
Anna hatte 3 Kinder, Rudolf, Ernst und Martha. Ernst hat in eine wohlhabende Familie geheiratet, seine Frau Vera Sonnenberg. Und Ernst hatte die Familienfirma Josef Hess Söhne, ein Tabakimport, geerbt. Dieses Erbe hatte eine Auflage, und zwar Ernst solle bis zum Ableben der Mutter für sie sorgen. Die Firma hat eine Art Pensionfonds eingerichtet, damit die Mutter versorgt wäre.
H.J. Hess Söhne, Importeur von Havanna-Zigarren, war die Firma von Josef Hess, dem Mann von Anna Hess. Er starb bereits 1920. Josef, ein Hamburger Kaufmann, und Anna, Tochter eines Bankiers aus Celle, hatten es zu etwas gebracht in der Hamburger Gesellschaft.
Man kann es festmachen an der Binnenmigration, dass man nachguckt, wo ziehen diese Familien hin. Also die Vorgängergeneration wohnte noch, ja, nicht im Grindel, sondern in der Neustadt. Das war aber auch schon da, wo die Juden quasi mehrheitlich wohnten. Bis schließlich Josef und Anna Hess auch nach diversen Umzügen in der Roten Baumchaussee landen. Und das dokumentiert natürlich schon einen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg. Das zeigt, wir sind angekommen.
Die Firma HJS Söhne ernährt mehrere Familien und soll dank einer Pensionsregelung auch der Witwe Anna Hess ein Alter in Wohlstand sichern. 1937 haben zwei von Annas Kindern Deutschland bereits verlassen. Die Gründe hierfür sind eher wirtschaftlicher Natur als politischer Instinkt. Als letzter entschließt sich Sohn Ernst zur Emigration und verkauft 1937 das Familienunternehmen. Die Firma HJS Söhne wird damit arisiert. Die Altersversorgung der Mutter geht auf den neuen Besitzer Mjohl über.
Die Rahmenbedingungen für Firmenverkäufe in Hamburg in der Nazizeit waren 1937 noch einigermaßen günstig. Nehmen wir an, ein Jahr später, nach dem Novemberpogrom 38, wäre so eine Klausel mit Sicherheit nicht mehr bei den Genehmigungsbehörden der Nationalsozialisten durchgegangen. Die Tatsache, dass Ernst Hess die Firma verkauft hat und Anna Hess das in ihren Briefen so lakonisch, das ist nun mal so, dass das jetzt so passiert, abtut, legt den Schluss nahe, dass der Kaufvertrag in Ordnung war für die Familie.
Und dadurch, dass die Kinder alle gehen in unterschiedlichen Richtungen und in unterschiedlichen Tempi, bleibt sie abhängig von der Firma und sie bleibt alleine. Und die letzte Aktion, die dann Ernst gemacht hat, ist, die Mutter in eine Pension umzuziehen, in der sie sich offensichtlich auch sehr wohl gefühlt hat. Aber nun ist Anna alleine.
Anna Hess zieht in eine Pension, die von einer Dame geleitet wird, genannt Schwester Erna. Umso wichtiger werden für Anna Hess die Briefe, in denen sie der Tochter ihren Alltag schildert und von dieser über das Leben in Übersee informiert wird.
Mein Zimmer liegt über Wulfs Fremdenzimmer, ist nur doppelt so groß und hat einen Balkon. Der Hinterbalkon, der nach dem Park geht, steht uns allen mit zur Verfügung. Und sitzen wir meist alle dort vormittags. Mit den alten anderen Damen stehe ich auf gutem Fuß. Wenn wir zusammen sind, unterhalten wir uns über nichtssagende Dinge. Und wenn wir uns 3 bis 4 Tage mal nicht sehen, so haben wir nicht das Gefühl, dass wir uns entbehrt haben. 19. August 1937. Ihr habt ein schönes, gemütliches Heim. Lisas Zeichnung der Wohnung war so gut, dass ich alles richtig draus entnehmen kann. Ich weiß jetzt genau, wie es bei euch aussieht. Schade, dass uns das Wasser und sonst was trennt. Wie schön könnte ich dir noch in deinem Haushalt helfen. 18. Mai 1938. Mein liebes Muckchen, wie sehr ich mich mit deinem lieben Brief gefreut habe, kann ich nicht beschreiben. Nun möchte ich dir von den vergangenen 8 Tagen berichten. Aber leider, leider, so wie ich mein Gehirn auch martere, nicht das kleinste Ereignis, auch nicht eine Neuigkeit habe ich zu berichten. Also, mit einem Wort, langweilig.
Das Umfeld verändert sich dramatisch. Und ihr Tagesrhythmus in der Alltag anscheinend davon völlig unberührt. Das ist ein Paradox. Und genau dieses Paradox ist für sie vielleicht auch Überlebenshilfe, weil sie suggeriert auch sich selber, dass es normal weitergeht und sie nicht in Gefahr ist. Das Einzige, was berichtet sie auch, ist, dass sie diesen Namenszusatz also dokumentieren muss in ihren Ausweispapieren, dass sie jetzt eben Anna Sarah heißen muss.
27. August 1938. Ein Glück, dass ich keinen Namen mehr für Kinder und Enkel zu wählen habe. Denn die neuen passen mir nicht und sind nicht mein Geschmack. Traurige Welt. Gottlob, dass ihr alle dem hier entrückt seid. In inniger Liebe umarme und küsse ich euch alle und bin wie stets eure alte Mutter Sarah. Und wenn ihr zärtlich seid, auch Sarah Liechen.
Ja, sie ist voller Humor, sie hat einen ziemlich trockenen, auch schwarzen Humor. Sie liebt das Essen über alles, das habe ich geerbt. Sie brachte Sprüche wie, ärgert mich mein Magen, ärgere ich ihn zurück. Also sie ist informiert, sie liest die Zeitung, sie kriegt Besuch, allerdings immer weniger, weil die Leute entweder gehen oder, wie sie ganz lakonisch in einem Brief schreibt, sich der und der und der haben sich das Leben genommen. Sie weiß Bescheid, ohne zu wissen.
Doch eine Maßnahme bedroht konkret die Existenz der Pensionsempfängerin.
29. Oktober 1938. Seit Juli hatte ich eine Ahnung und ein Gefühl, dass es mit dem Kontrakt mit Mjol, dem Inhaber von Hess Söhne, nicht klappen würde. Und dass er den Kontrakt, der am 31. Januar 39 abläuft, auf irgendeine Weise nicht erneuern würde. Und meine Ahnung hat mich nicht getäuscht. Denn er schreibt, dass der GAU ihm nicht erlaube, jüdische Rentner weiter zu unterstützen.
In dieser Situation wird Anna Hess von ihren letzten Vertrauten in Hamburg geraten, dagegen zu klagen. Sie tut es und bekommt Recht. Als Jüdin in Deutschland im Jahre 1938.
Sagt sie auch selber, das wäre fast wie ein Wunder. Es gab aber eine Gesetzeslücke, weil Versorgungs- und Rentenansprüche ausgenommen waren von diesen antijüdischen Maßnahmen. Und ich nehme mal an, dass es genau diese Gesetzeslücke war, von der Anna Hess in diesem Moment profitiert hat.
Die Entscheidung des GAUs bedeutet einen Aufschub, aber keine endgültige Sicherheit für Anna Hess, denn die Judenverfolgung tritt Ende des Jahres in eine neue Phase ein. In der Nacht des 9. November, der Reichspogromnacht 1938, brennen auch in Hamburg die Synagogen, werden jüdische Geschäfte geplündert und Menschen inhaftiert.
16. November 1938. Mein geliebtes Muckchen, was sind das für Zeiten? Wer hätte gedacht, dass solche Ereignisse Menschen möglich wären? Wie froh und glücklich bin ich mit jeder Minute, dass ihr alle nicht mehr hier seid. Ich habe persönlich nichts von den Unruhen verspürt und weiß auch noch nicht mal, wie weit sie die wenigen hier noch lebenden Bekannten tangiert hat.
Anna Hess fühlt sich nicht bedroht. Doch die Einschläge kommen immer näher und Berichte an die Tochter über Tod und Emigration nehmen zu.
9. November 1938. Gestern waren Julius und Irma Philipp bei mir, um sich zu verabschieden. Sie fahren am Sonntag nach Amsterdam und von dort nach New York. Es interessiert dich auch vielleicht, dass Hertha und Anita Ries mit Mutter auswandern. Auch Elsa Lang ist mit ihrem Mann nach New York zu seinem Bruder gefahren. Nun ist es inzwischen Freitag, der 11.11. geworden und der ersehnte Brief von dir ist nicht gekommen.
Also wir haben 1933 in Hamburg knapp 19.500 jüdische Deutsche. Bis Ende 1940 war die Zahl der Volljuden in Hamburg auf knapp 8.000 zurückgegangen. Und was auch, denke ich, wichtig ist, dass durch diese Emigration sich natürlich der Prozess der Überalterung und damit auch Verarmung dieser alten Menschen nach dem Novemberpogrom und infolge dann eben auch in den ersten Monaten 39 extrem beschleunigt.
27. Februar 1939. Du, liebes Muckchen, machst dir in deinem so lieben Brief vom 2.2. auch Vorwürfe, dass du mich nicht gleich mit herübergenommen hast und mir gewiss einen schönen Lebensabend bereitet hättest. Aber beruhige dich, es ist in jeder Weise so besser. Alt und jung passt nicht zusammen. Ich bin zufrieden, wie es ist. Bin glücklich für euch, dass ihr alle in der Ferne seid. Und bin der glücklichste und dankbarste Mensch, wenn ein so lieber Brief wie der vom 2.2. eintrifft. Dann tausche ich mit niemand.
Warum wurde Anna Hess zurückgelassen? Diese Frage hat in der Generation der Kinder und Enkelkinder von Anna Hess eine Wunde hinterlassen.
Die Wunde ist so zu erklären, dass man am Ende wusste, was passiert ist. Aber in Argentinien hat man keine Ahnung gehabt, was da wirklich in Europa passiert. Und daher bin ich nicht der Meinung meines Vaters in dieser Sache. Er hat den Eltern sehr vorgeworfen, die Großmutter nicht mitgenommen zu haben. Er hat Ernst und Vera vorgeworfen. Ich denke, das war falsch. Niemand konnte wissen zu dem Zeitpunkt, was passieren würde.
Sie wollte nicht. Sie wollte nicht emigrieren. Das hat sie in vielen Briefen an vielen Stellen klar gemacht. Dann haben sie dieses Versorgungskonzept. Die Kinder mussten mit dem Gefühl emigrieren, wissend, wir haben das Beste für diese Mutter in Hamburg erreicht. Und sie konnten nicht wissen, dass dieses Konzept nicht tragen würde.
5. Mai 1940. Leider hat sich alles, was wir befürchtet haben, bewahrheitet. Nun weigert sich Mjol, mir die Nachzahlungssumme für die 1939 nicht gezahlten Renten, zu der er sich freiwillig erboten hat, zu zahlen. Der Gau müsse darüber entscheiden, weil ich Jüdin bin.
Das war ja schon abzusehen 1938. Damals hatte sie ja wie durch ein Wunder Recht bekommen. Dann hat er ab April 1940, und darauf spielt sie in diesem Brief auch an, hat er sie wieder komplett eingestellt. Und jetzt ist die Begründung ideologischer Natur. Es kommt zu einer Nachzahlung tatsächlich. Das gibt der Anna Hess einen gewissen Aufschub finanzieller Art. Aber 1941 ist dann endgültig Schluss. Ohne die monatlichen Zahlungen von Martha Meyer und ihrem Mann Egon aus Buenos Aires hätte sie ihre Existenzgrundlage finanzieller Art komplett verloren.
Also sie hat mal 50 D-Mark oder mal 100 D-Mark geschickt. Das, was sie sich leisten konnte, war das, was sie verzichtet haben in Argentinien, weil mein Vater der Alleinernährer war und er musste ja vier Leute und mit Anna fünf unterstützen. Also so viel Geld hat er ja nicht verdient. Also sie haben schon sehr knapsen müssen. Und wenn man sich überlegt, das war so gehobene Bourgeoisie in Hamburg und dann ja plötzlich in so ein Zwei-Zimmerchen zu wohnen, das war hart.
Doch auch die Unterstützung durch die Familie in Argentinien und Freunde in Hamburg kann den Abwärtsstrudel, in den Anna Hess durch den zunehmenden Druck von außen gerät, nicht aufhalten. 1941 greift das Auswanderungsverbot für Juden und in Hamburg finden die ersten Deportationen statt. Ende 1941 leben nur noch 4.051 Juden in Hamburg. Die meisten von ihnen sind über 70 Jahre alt.
Also wir wissen, dass die Kinder von Anna in Sicherheit waren. Martha und Egon in Argentinien, Ernst und Vera Hess-Sonnenberg sind dann über Holland auch nach Argentinien gekommen und waren in Sicherheit. Eingeschränkt, mehr oder weniger, aber in Sicherheit. Die Mutter, die hang in der Luft.
18. Mai 1941. Neue Adresse. Ostmarkstraße 42. Mein geliebtes Muckchen. Aus obiger Adresse siehst du schon, dass die beiliegenden Zeilen dir eine große Neuigkeit in meinem Leben bringen. Am 7. April erhielt Schwester Erna den schriftlichen Befehl, mir bis zum 1. Juli zu kündigen. Den Grund kannst du dir denken.
Das war wieder eine neue Vorgabe vom Gauleiter von Hamburg. Angeblich wollte man Platz schaffen für arische Deutsche ausgebombte. Das war die offizielle Begründung dafür, dass Juden aus Mietverhältnissen zu entfernen seien, die nicht von Juden waren. Und die Schwester Erna musste für sie jetzt ein Zimmer suchen beim jüdischen Vermieter.
Dass es das nicht ist, was ich mir gesucht habe, weiß ich. Aber das war und ist nicht zu haben. Und gehe ich mit keinen großen Illusionen in mein neues Heim, aber mit dem festen Willen, dass ich mich dort heimisch und wohl fühlen will. Und was man will, das geht dann auch.
Jetzt müsste man sich mal vorstellen, eine Frau, die alleine geblieben ist, okay, in ihrer Stadt, sie hat Kontakte, aber das bedeutet dann Umzug in einer Kriegszeit, erstmal einen Ort finden, dann mit dem ganzen Krempel dahin zu ziehen und sich immer mehr reduzieren. Also, und dennoch den Humor und die Zuversicht behalten. Naja, also was alle machen, will ich auch können. Das ist ein Gedanke bis zuletzt bei ihr und in ihr, auch in ihrem letzten Brief.
Weitere Briefe aus den Jahren 1941 und 42 sind verloren gegangen. Die nächsten Briefe aus dem Jahr 1943 tragen die Adresse Binnicke-Straße Nummer 6. Hierin muss Anna Hess ziehen, nachdem ihre jüdische Vermieterin der ersten Deportationswelle zum Opfer gefallen ist. Es ist die Adresse eines sogenannten Judenhauses, eines Sammellagers für alte jüdische Menschen. Hier gibt es keine Privatsphäre mehr. Anna Hess persönlicher Besitz ist auf einen Sessel geschrumpft. Ihre übrige Habe passt in einen Koffer. Von hier gibt es nur noch einen Weg hinaus, die Deportation.
8. Juni 1943. Liebe Frau Ahrensberg, mein liebes Martchen. In größter Eile möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir heute nun doch die große, lang geplante Reise antreten und bin ich eines Tages ganz froh, dass es nun soweit ist und man aus dem ewigen Bangen, ob man reisen würde oder nicht, herauskommt. Wenn die lange Reise erst überstanden ist, wird schon alles gut werden.
Der letzte Brief von Anna Hess an ihre Tochter vom 8. Juni 1943. Sie schreibt ihn an eine Adresse in Schweden. Der Brief erreicht die Familie in Buenos Aires erst 1946. Da ist Anna Hess bereits 3 Jahre tot. Die letzte Gewissheit, dass Anna Hess in Theresienstadt zu Tode kam, die brachten aber erst die Nachforschungen von Astrid Gehrig.
Das habe ich durch Kontaktaufnahme mit der Gedenkstätte Theresienstadt herausgefunden. Anna Hess kommt nach 2-tägiger Bahnfahrt am 11. Juni 1943 in Theresienstadt an und überlebt dieses Lager nur 3 Monate. Sie stirbt am 28. September und wird einen Tag später im dortigen Krematorium eingeäschert. Über die Todesursache kann ich nur spekulieren, die wissen wir nicht.
Mein Vater hat immer wissen wollen, wie das Ende von Anna gewesen ist. Aber aus Argentinien damals war das sehr schwer. Dieses Yad Vashem-Archiv, das war alles noch im Werden und so weiter. Und als es dann bestand, meine Eltern haben immer ein Aber gehabt, nach Israel zu gehen. Sie hätten es vielleicht dort rausgefunden, aber es war immer so ein Vortasten. Ich glaube, sie wollten auch nicht so ganz genau wissen. Ich habe auch mit so einer Halbwahrheit überlebt, bis dann Frau Dr. Gehrig das bittere Realität herausgefunden hat. Und ich habe jetzt die Bürde, die meine Eltern bis zu ihrem Tod hatten, übernommen, weil das wird mich auch nie loslassen, zu wissen, wie das in Wirklichkeit war. Eine 88-jährige alte Dame, der Transport und dann in so Baracken, in so Pritschen überleben mit so einem Eimer als, ja.
Umso wichtiger waren die Briefe für Sie?
Ja, weil es ein Teil von mir ist. Ich wusste gar nicht, wie sehr es ein Teil von mir war. Und es war ein Teil von der ganzen Familie. Meine Großmutter, also die Muckchen, hat sich ja auch das Leben genommen. Und ich hatte lange spekuliert, das sei aus Liebe, da ihr Mann kurz zuvor in einem natürlichen Tod gestorben ist. Das hat man auch in der Familie gesagt. Aber heute verstehe ich nach dieser Arbeit mit den Briefen, ich denke, sie konnte das nicht ertragen. Umso wichtiger war es meinem Vater, diese Briefe zu publizieren, umso größer der Schmerz, dass niemand diese Briefe haben wollte, weil er überzeugt war, Annas Briefe müssen hinaus in die Welt.
Aus dem letzten Brief von Anna Hess.
Was sein muss, muss sein. Und was so viele können, will ich auch können. Also seid meinetwegen ganz ohne Sorge. Der größte Schmerz und Entbehrung ist der, dass wir so lang nichts voneinander hören. Aber ich lasse auch hierin die Hoffnung nicht sinken, dass wir doch noch mal und bald voneinander hören. Und dann, so Gott will, viel Gutes. Meine Wünsche und Gebete sind beständig bei euch. Und ich bete für euer aller Wohlergehen und Vorwärtskommen. Und umgebe euch aus weiter Fern mit treuer, inniger Liebe. Grüßen Sie, liebe Frau Ahrensberg, Ihre ganze liebe Familie, denen ich allen das Beste wünsche. Ihre Anna Hess.